mit den heutigen Nachrichten an. Es ist 17.15 Uhr und ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Heute ist der 4.8.2025. Nochmal, es ist 17.15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Wir starten mit was Unpolitischem aus der Zeit. Nur 16% würden auf jeden Fall für Deutschland kämpfen. Weniger als die Hälfte der wehrfähigen Deutschen würde sicher oder wahrscheinlich kämpfen wollen. Dabei rechnen 27% in den nächsten 5 Jahren mit einem Krieg. Im Verteidigungsfall würde laut einer Umfrage nur etwa jeder Sechste ohne Zögern für Deutschland zur Waffe greifen. Auf jeden Fall sind 16% dazu bereit. Weitere 22% würden dies nach eigener Einschätzung wahrscheinlich tun. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich finde das immer beeindruckend, wenn ich solche Umfragen höre. Und man hört sie nicht oft, aber aktuell hört man sie halt immer mal wieder. Oder dass das thematisch auf jeden Fall in die Richtung geht. Man kann sich nicht vorstellen, dass es solche Überzeugungen gibt, wenn man die Alternative hat zur Flucht. Das würde mich interessieren, vielleicht würdest du kämpfen oder würdest du fliehen? Und ich würde sagen, ich finde es eigentlich viel realistischer zu sagen, ich laufe weg. Aber naja, die klare Mehrheit von 59% wäre hingegen wahrscheinlich nicht oder gar nicht dazu bereut, Deutschland im Falle eines militärischen Angriffs selbst mit der Waffe zu verteidigen. Bei Frauen liegt dieser Anteil sogar bei 72%. Gleichzeitig hält mehr als jeder Vierte, 27%, es für sehr oder eher wahrscheinlich, dass Deutschland in den nächsten 5 Jahren militärisch angegriffen wird. Dass Deutschland in diesem Zeitraum im Rahmen einer Beistandspflicht einem anderen NATO-Mitglied militärisch zu Hilfe kommen muss, weil es angegriffen wurde, halten wiederum 59% der Befragten für wahrscheinlich. Es wurden gut 1000 Bürgerinnen und Bürger befragt. Das Interessante an diesem Artikel ist, dass ich einen zweiten Artikel habe. Der hier aus der Zeit. Ich habe einen, der ist ein bisschen älter, vom 1. August. Der ist den ich gerade vorgelesen habe, ist vom 4. August. Der hier ist vom 1. August, vom Spiegel. Also wir haben jetzt die Zeit gehört und jetzt hören wir mal den Spiegel. Immer mehr junge Menschen wollen zur Bundeswehr, schreibt der Spiegel. Selbst ohne Wehrpflicht starten immer mehr junge Menschen bei der Bundeswehr. 28% mehr Einstellungen als 2024 verzeichnete das Militär in diesem Jahr. Hinter dem Anstieg steht wohl auch die internationale Lage. Unter jungen Menschen wächst das Interesse für die Bundeswehr. Wie aus Daten des Verteidigungsministeriums hervorgeht, wurde in diesem Jahr bereits 28% mehr militärisches Personal eingestellt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bis zum 21. Juli habe es rund 13.750 Einstellungen gegeben. Positive Zahlen gäbe es sowohl bei den aktiven Zeitsoldatinnen und Soldaten als auch beim freiwilligen Wehrdienst. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung über die Zahlen berichtet. Nach Ministeriumsangaben hat die Bundeswehr aktuell rund 183.100 Männer und Frauen in Uniform, etwa 2.000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2024. Allein beim Wehrdienst gab es ein Plus von rund 15%. Insgesamt leisten aktuell 11.350 junge Leute freiwillig Dienst an der Waffe. Das Ministerium führt die steigenden Zahlen zum einen auf die Werbekampagnen der Bundeswehr zurück, zum anderen aber auch auf die angespannte internationale sicherheitspolitische Lage. Dies ist auch Grund dafür, dass die Bundesregierung einen Aufwuchs der Truppe für dringend nötig hält. Ende August soll das Kabinett deswegen über einen Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Boris Pistorius für einen neuen Wehrdienst abstimmen, der möglichst zu Jahresbeginn 2026 in Kraft treten soll. Er setzt auf Freiwilligkeit und einen attraktiveren Dienst mit höherem Sold, um mehr junge Leute für die Bundeswehr zu gewinnen. Ziel ist es, bis zu 15.000 neue Wehrdienstleistende pro Jahr zu gewinnen. Ab 2027 soll zumindest eine Musterung verpflichtend sein. Ha! Es ist interessant zu sehen, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen in den entsprechenden Medienplattformen sind. Aus der Zeit wird eine Umfrage zitiert, die eher das Bild zeichnet, dass es eine Ablehnung gegenüber dem Griff zur Waffe geht. Aus dem Spiegel gibt es einen Artikel, der sich die statistische Realität im Zuwachs aus Quellen des Verteidigungsministeriums holt und sagt, es gibt mehr Leute, die zum Bund wollen. Ha, crazy. Ich finde es interessant. Darum habe ich es mit einbezogen, weil mir da wirklich aufgefallen. Ich dachte, das ist ja mal spannend. Und bezüglich der besseren Besoldung ist der Plan, das ist das, was ich zuletzt gehört habe und das, was auch in der gängigen Planung noch zu sein soll. Wir müssen halt abwarten, ob es heute verabschiedet wird. Für neue Wehrdienstleistende gibt es dann einen Netto-Sold von 2.000 Euro. Das ist insane. Das ist super viel. Imagine, du kommst aus der Schule oder hast dein Abi gemacht und dir werden 2.000 Euro netto angeboten dafür, dass du zum Militär gehst. Bruder, ich sehe selbst die ideologischsten, gefestigsten Kriegsgegner, sehe ich fallen, was das angeht. Das ist interessant. Und wenn sie dich da erstmal haben, auch in der es geht um die Grundausbildung. Warum? Also woher kommt die Zahl? Es wird geplant und wir müssen jetzt halt ab Ende August abwarten, bis das bestätigt ist durch den Bundestag und eine neue Rahmenbedingung für die Wehrpflicht. Es ist geplant, die Zeitsoldaten und die Wehrdienstleistenden, auch die Grundausbildungswehrdienstleistenden, anzugleichen. Und alle kriegen dann mehr oder weniger 2000 netto. Und das ist extrem viel, ne? Ich halte euch, was das angeht, auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie die Entwicklung ist. Und wir werden sicherlich auch mitbekommen, Ende diesen Monats, was genau der Bundestag denn jetzt macht. Vor allem wird vor allem für ärmere Kinder eine schnelle Möglichkeit sein, ein Startkapital zu bekommen. Brudi, das finde ich ja eine sehr positiv ausgedrückte dystopische Nachricht. Also das klingt so toll positiv, dass man, wenn man nicht genauer drüber nachdenkt, denkt, ja, die ganzen armen Leute werden sich freuen, dass sie so viel Geld kriegen, während sie beim Militär dienen. What the fuck? Das ist crazy. Aber ja, das wird wahrscheinlich passieren. Das sind amerikanische Verhältnisse, ne? Das sind amerikanische Verhältnisse, wenn die Perspektive von armen Leuten das Militär ist. Gucken wir mal, apropos Perspektive oder keine Perspektive, in den Deutschlandfunk. Innenministerium hat noch keine Anfrage bezüglich Aufnahme von Kindern aus dem Gazastreifen erhalten. Dem Bundesinnenministerium liegen bislang noch keine Anfragen deutscher Städte zur Aufnahme hilfsbedürftiger Kinder aus dem Gaza und Israel vor. Das teilte eine Sprecherin in Berlin mit und bekräftigte Vorbehalte gegen eine Aufnahme, die auch im Kanzleramt bestehen. Hannover und Düsseldorf hatten sich bereit erklärt, verletzte Kinder nach Deutschland zu holen und medizinisch zu behandeln. Der Ministeriumssprecher betonte, dass für die Aufnahme von Personen aus humanitären Gründen die Zustimmung des Ministeriums erforderlich sei. Die Umsetzbarkeit solcher Initiativen hänge entscheidend von der Sicherheitslage, der Möglichkeit der Ausreise und weiteren Faktoren ab. Derzeit stünden die Ausweitung der medizinischen Hilfe vor Ort und in regionaler Nähe im Hauptfokus. Ähnlich wie das CSU-geführte Innenministerium hatte sich zuvor Kanzleramtschef Frei geäußert. Der CDU-Politiker sagte bei RTL, es komme darauf an, so viele Menschen wie möglich im Gazastreifen zu helfen. Deshalb sei er zurückhaltend bei der Frage, inwieweit man ausfliegen könne. Da würde es immer nur um einzelne Personen gehen, so Frei, und es müssten viele Fragen geklärt werden. Ja, beispielsweise, wir implizieren jetzt einfach mal, was der Frei sagt.
Aber das sind palästinensische Kinder, das könnten ja auch Terroristen sein.
Werfe ich mal Frei in den Raum, ja? Frei an der Stelle. Angesichts der dramatisch schlechten Versorgungslage im Gazastreifen setzt Deutschland den Abwurf von Hilfsgütern fort. Seit Freitag seien bei 5 Hilfsflügen insgesamt 43 Tonnen abgeworfen worden. In erster Linie Lebensmittel wie Reis, Mehl und Fertiggerichte, sagte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums. Laut deutschen Sicherheitskreisen werden 50-100% der Hilfsgüter, die in den Gazastreifen gelangen, von der islamistischen Hamas oder anderen kriminellen Organisationen abgezweigt. Ich weiß nicht, ob ich das noch einordnen muss. Ich glaube nicht, dass man das einordnen muss, weil die Zahl insane ist. Ich frage mich, auf wen sich diese deutschen Sicherheitskreise wohl berufen. Ich glaube, nur noch unterhaltsamer hätte ich es gefunden, wenn deutsche Sicherheitskreise gesagt haben, zwischen 0 und 100% der Hilfsgüter, die raffen sich die Hamas beiseite. Vielleicht sind es auch 150%. Wer weiß das schon so genau? Toll. Sicherlich. Genau. Ich finde, was die Sache angeht, und das ist vollkommen ernst gemeint, ist absurd, wie sehr und wie exzessiv versucht wird, in Frage zu stellen, dass man helfen sollte, indem immer wieder gesagt wird, ja, aber das holen sich ja auch die Hamas. Oder von mir aus sollen die sich eine Tüte Reis holen, ist mir doch scheißegal. Es geht darum, die 2 Millionen Leute, die gerade mehr oder weniger miterlebt haben, wie 60.000 Leute, 60.000 Zivilisten, Frauen und Kinder im fucking Gazastreifen getötet wurden und potenziell von Hungertod bedroht sind, zu helfen. Da ist es mir scheißegal, ob da eine Reispackung sonst wohin geht. Das ist mir doch Latte. Es geht hier einfach darum, diesen Leuten zu helfen. Du wirst es wahrscheinlich nicht ausschließen können, dass da einfach eine Reistüte weggeht oder irgendwas anderes. Aber du kannst doch deswegen nicht die Hilfslieferung in Frage stellen. Das ist doch absurd. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht tun. Damit, das muss man einfach mal zu Ende denken. Das kann man nicht tun. Damit wird nämlich die Hilfslieferung per se in Frage gestellt. Die gesamte Hilfslieferung. Ja, aber es kann ja sein, dass die Hamas sich das holen und das dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ja, kann sein. Ich will trotzdem nicht, dass Kinder verhungern. Deswegen gebt den verfickt nochmal Essen. What? Worüber reden wir hier? Alter, wirklich, ne? Dieses, eieiei, ey, das ist wirklich, ey, meine Güte, es ist, Fiebertraum ist, glaube ich, das richtige Wort. Fiebertraum ist das richtige Wort. Das ist aus dem Deutschlandfunk übrigens, ne? Also die Tatsache, dass, es gibt von Hannover und Düsseldorf eine Erklärung, dass man bereit wäre, Kinder und Hilfsbedürftige aus dem Gazastreifen medizinisch zu behandeln und aufzunehmen. Wohin das Ganze führt, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das ist jetzt erstmal nur das, was ich gelesen habe, und ich halte euch diesbezüglich auf dem Laufenden. Apropos auf dem Laufenden bleiben. Es gibt noch einen weiteren Artikel aus der Tagesschau und der handelt sich auch spezifisch um die Geiseln im Gaza. Rund 20 lebende Geiseln soll die Hamas in ihrer Gewalt haben. Israels Regierungschef Netanyahu glaubt nicht mehr, die Menschen mit einem Deal befreien zu können. Medienberichten zufolge erwägt er, den Gaza-Krieg auszuweiten. Angesichts schockierender Videos von abgemagerten Geiseln der militant-islamistischen Hamas erwägt Israels Regierung offenbar, den Krieg in Gaza auszuweiten, um die entführten Menschen zu befreien. Ich verstehe genau, was die Hamas will. Sie will keinen Deal, sagt Regierungschef Benjamin Netanyahu in einer Videobotschaft. Er sei nun noch entschlossener, die Geiseln zu befreien, die Hamas zu eliminieren und dafür zu sorgen, dass vom Gazastreifen nie wieder eine Gefahr für Israel ausgeht, sagte Netanyahu gemäß englischer Übersetzung der Times of Israel. Einzelheiten nannte er nicht. Israelische Medien zitierten zeitgleich einen namentlich nicht genannten Beamten, der erklärte, der Regierungschef strebe danach, die Freilassung der Geiseln auf dem Weg eines militärischen Sieges zu erreichen. Die israelische Führung werde in dieser Woche entscheiden, ob sie die Kämpfe ausweiten wird, auch auf die Gefahr hin, dass Geiseln zu Schaden kommen. Ich lese es so vor, wie es hier steht, Chat. Ich kann es nur vorlesen, wie es hier steht. Man muss das einfach verstehen. Also, Benjamin Netanyahu sagt vor laufenden Kameras, er will die Geiseln befreien. Gleichzeitig wird Folgendes gesagt. Die israelische Führung werde diese Woche entscheiden, ob sie die Kämpfe ausweiten wird, auf die Gefahr hin, dass die Geiseln zu Schaden kommen. Ob sie mehr Zeit für ein mögliches Abkommen einräumen. Ja. Innerhalb der Führung gäbe es demnach unterschiedliche Ansichten dazu. Einige seien für, andere gegen eine Ausweitung der Kämpfe. Das Forum der Geiselfamilien übt deutliche Kritik an Netanyahus Äußerung. Seit 22 Monaten wird der Öffentlichkeit die Illusion verkauft, dass militärischer Druck und intensive Kämpfe die Geiseln zurückbringen. Die Ausweitung des Krieges gefährdet das Leben der Geiseln, die in unmittelbarer Todesgefahr schweben. Wir haben die erschreckenden Bilder der Geiseln im Tunnel gesehen. Sie werden weitere Tage lange Tage des Grauens nicht überleben, heißt es in der Erklärung des Forums, dass die Mehrheit der Familien der Geiseln vertritt. Also, ich möchte es kurz zusammenfassen, weil das wichtig ist. Benjamin Netanyahu hat im Zusammenhang mit einem kürzlich veröffentlichten Video einer ausgehungerten Geisel durch die Hamas beschlossen, den Krieg potenziell auszuweiten. Darüber wird noch entschieden. Und das hat er mit der Intention ebenso das Leben der Geiseln in Gefahr zu bringen. Die mehrheitliche Repräsentation der Familien der Geiseln sagt, damit muss aufgehört werden, weil das wird seit 22 Monaten versucht und es wird eine Illusion verkauft, mit der militärischer Druck und intensive Kämpfe eventuell die Geiseln zurückbringen werden. Die Schlussfolgerungen hier sind relativ eindeutig. Aber ich lese trotzdem mal weiter. Das ist wichtig auch. Ne? Man muss diese Nachrichten ja auch lesen und verstehen. Nach Angaben israelischer Behörden finden sich derzeit 50 Geiseln im Gazastreifen, von denen nur noch 20 am Leben sein sollen. In den vergangenen Tagen veröffentlicht die Hamas Videos, in denen zwei dieser Geiseln, zwei junge Männer, im Zustand akuter Unterernährung, schwindenden körperlicher Kraft und emotionaler Gebrochenheit gezeigt werden. Eines der Videos zeigt den abgemagerten Eviatar David, wie er sich in einem engen Tunnel sein eigenes Grab schaufeln muss. Ein anderes Video zeigt, wie der Deutsch-Israeli Rom Bravslavski sich Nachrichtenvideos über die Hungersnot der Palästinenser im Gazastreifen anschauen muss. Die Videos sorgten in Israel und international für großes Entsetzen. Netanyahu sagte in seiner Videobotschaft, die Hamas wolle Israel, Zitat, mit diesen grauenhaften Videos, mit der falschen Horrorpropaganda, die sie in der ganzen Welt verbreiten, brechen. Man werde sich nicht brechen lassen. Im Interview mit den Tagesthemen erklärte Tal Shoham, der 505 Tage lang in einem Tunnel der Hamas gefangen gehalten worden war, dass er während dieser Zeit nur sehr wenig Nahrung bekommen hat. Manchmal sei er nur ein kleines Stück Pita-Brot für die nächsten 24 Stunden gewesen. Zitat, kurz bevor ich freigelassen wurde, haben sie zugegeben, dass sie uns absichtlich so wenig zu essen gegeben haben. Sie wollten, dass wir schlecht aussehen und leiden. Die Hamas hatte bisher humanitären Organisationen jeglichen Zugang zu den Geiseln verwehrt. Die Terrororganisation ist nach eigenen Angaben allerdings nun doch bereit, das Rote Kreuz die Geiseln mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgen zu lassen. Man werde in einem diesbezüglichen Ersuchen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK, positiv beantworten, teilte ein Sprecher der Al-Qassam-Brigade auf Telegram mit. Die Brigaden sind der militärische Arm der Terrororganisation. Zugleich stellte die Hamas weitreichende Bedingungen. So müsse Israel eine umfassende und dauerhafte Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen ermöglichen. Zudem müsse Israel jegliche Luftangriffe und Aufklärungen während der Zeit der Verteilung der Hilfsgüter und Versorgung der Geiseln einstellen. Israels Regierungschef Netanyahu hatte zuvor nach Angaben seines Büros mit dem regionalen IKRK, also dem Roten Kreuz, Delegationsleiter Julien Lérisson gesprochen und ihn darum gebeten, sich dafür einzusetzen, dass das Rote Kreuz die israelischen Geiseln unverzüglich mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgen möge. Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, Danny Dannen, kündigte für Dienstag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage der Geiseln an. Zitat: Hamas-Terroristen lassen die israelischen Geiseln hungern und misshandeln sie, schrieb er auf Social Media. Es sei an der Zeit, dass der UN-Sicherheitsrat die Taten der Hamas, Zitat, unmissverständlich verurteile.
Oh Gott, so viel Leid. Jesus Christ. So viel Leid.
Dieses Video, das ist übrigens schon am Wochenende, ich glaube am Freitag gab es das Video und am Samstag, absolute Katastrophe übrigens. Dieses Video ist wirklich, also ich hab's schon gesehen, das ist fucking gruesome. Es ist, also diese Spiralwirkung, die das Ganze hat, ne? Also das ist ein absoluter Albtraum. Wir haben hier, wir könnten das in einer kurzen Zeitlinie zurückverfolgen, aber das ist alles, das ist wirklich ein Fiebertraum. Teilweise steigt man da gar nicht mehr richtig durch. Aber die Nichtversorgung der palästinensischen Bevölkerung, die dazu führt, dass die gefangenen Geiseln sich potenziell Videos angucken müssen von der Nichtversorgung der palästinensischen Bevölkerung und dann in einer folterähnlichen Situation nicht versorgt wird und gefoltert und Jesus Christ. Also es ist ein Albtraum. Es ist ein absoluter Albtraum. Und die Konsequenz daraus, mehr Krieg, der zu mehr Leid führt, der in Kauf nimmt, dass Geiseln getötet werden. Oh Mann. Ich habe mir vorhin die Frage gestellt, wenn das jemals vorbei ist, was ich natürlich hoffe, ne? Oder wie soll die Welt Israel jemals wieder in einem neutralen Licht sehen? Der deutsche Außenminister hat gesagt, das ist wirklich insane, der deutsche Außenminister hat gesagt, dass Israel Gefahr läuft, sich zu isolieren. Der deutsche Außenminister hat bei einem Besuch gesagt, Israel läuft Gefahr, sich zu isolieren.
Bei Deutschland hat es nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch irgendwie geklappt.
Naja, das ist ein entscheidender Unterschied, ne? Du musst denn davon ausgehen, dass der im Gazastreifen stattfindende Genozid durch die amtierende Regierung anerkannt, aufgearbeitet und kontinuierlich reflektiert wird. Ich sehe das jetzt noch nicht, aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu früh, das zu sehen. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es ja erstmal nur darum, dass das aufhört, ne? Das ist ein Fiebertraum. Und nochmal, die israelischen Geiseln müssen freigelassen werden. Die müssen freigelassen werden. Die müssen einfach freigelassen werden, weil die immer wieder die Grundlage sind, auch wenn man sicher sein kann, dass es dann andere Vorwände gibt, aber die immer wieder die Grundlage sind, die palästinensische Bevölkerung zu quälen und zu quälen und zu quälen und zu quälen mit der Argumentation, die Hamas. Es ist ein immer wiederkehrendes Argumentationsbrett. Das steht immer wieder da. Immer und immer und immer wieder. Und dann verlaufen sich Leute auch. Dann verlaufen sich Leute auf und dann sagen die Leute, ja, aber eigentlich sind ja die Hamas schuld, weil die nehmen die Geiseln. Bruder, es gibt hier keine einfache Schuldfrage. Das ist so ein Fiebertraum, Alter. Dass 60.000 Menschen im Gazastreifen sterben, kann nicht so umgelegt werden. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Boah. Stay, denkst du, eine Präsidentin Harris hätte anders gehandelt in dem Fall?
Nee.
Ich mach mir keine Vorstellung, dass Amerika unabhängig von der Präsidentschaft, wirklich, Amerika unabhängig von der Präsidentschaft 100% solidarisch an der Seite Israels steht. Das hat mit dem Präsidenten nichts zu tun. Man könnte sagen, dass sich das vielleicht in den öffentlichen Auftritten verändert hätte, aber come on, ey. Es ist immer noch ein Fiebertraum. Es ist ein Albtraum. Der muss enden. Der muss endlich enden. Apropos Ende. Aus der Zeit. Union distanziert sich von CDU-Politikern nach Treffen mit Weidel. Bei einem rechten Festival in Ungarn sprach CDU-Politikerin Sassia Ludwig mit AfD-Chefin Alice Weidel. Die Unionsfraktion will davon nichts gewusst haben. Hä? Ich dachte, die Brandmauer steht. Ich dachte, jeder, der mit der AfD zusammenarbeitet, wird aus der Union geschmissen. Parteiausschlussverfahren, oder nicht? Okay, guck mal, vielleicht steht das Parteiausschlussverfahren ja noch steht ja noch aus. Nach einem Treffen der CDU-Politikerin Saskia Ludwig und der AfD-Chefin Alice Weidel bei einer Veranstaltung in Ungarn hat die Unionsfraktion einen Unvereinbarkeitsbeschluss der Union mit der AfD bekräftigt. Frau Ludwig hat an der Veranstaltung nicht im Auftrag der Fraktion und ohne Wissen der Fraktionsführung teilgenommen, sagte eine Sprecherin. Zitat, der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gilt und schließt jede Zusammenarbeit mit der AfD aus. An diesen ist jedes CDU-Mitglied gebunden. Denn die Brandenburger CDU-Politikerin Ludwig hatte vor wenigen Tagen an einem Festival des Matthias Corvinus-Kollegiums in Esztergom in Ungarn teilgenommen. Dort begegnete sie auch AfD-Chefin Weidel. Das MCC gilt als Kaderschmiede der Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten und Rechtspopulisten Viktor Orban. Die Denkfabrik und Bildungseinrichtung importiert unter anderem Ideen rechter Publizisten aus den USA. Beim Festival war laut Facebook-Seite das MCC Orban zu Gast. Ebenso der rechte US-Tech-Milliardär Peter Thiel. Ja, Peter Thiel, der gerade Palantir an die deutsche Regierung verkauft. Der Peter Thiel. Genau. Nach Angaben einer Sprecherin der Unionsfraktion war Ludwig ohne deren Wissen dort. Die CDU-Abgeordnete äußerte sich auf Anfrage nicht. Ein Sprecher verwies auf Zitate im rechten Online-Portal Nios. Dort sagte sie, Zitat, freier Meinungsaustausch ist ein zentrales Element einer demokratischen Gesellschaft. Deshalb sei es für sie verständlich, Zitat, mich mit verschiedensten Besuchern auszutauschen, ohne Angst vor Repressionen haben zu müssen. Nach Angaben ihres Sprechers war es ihr zweiter Besuch bei einer MCC-Veranstaltung. Aha. Nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei aus dem Jahr 2018 lehnt die CDU EU-Koalition und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken ab. CDU-Chef Friedrich Merz machte schon mehrfach deutlich, dass es für ihn keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Als designierter Parteichef drohte Merz im Jahr 2021 kooperationswilligen Christdemokraten mit dem Parteiausschluss. Es gibt einen klaren Parteitagsbeschluss der Koalition mit der AfD ausschließen, sagt der Generalsekretär CDU Brandenburgs Ludwigs Landesverband Gordon Hoffmann. Zitat, das gilt so lange, bis ein Bundesparteitag etwas anderes beschließt. Dafür sehe er, Zitat, nicht einmal ansatzweise die Mehrheit. Ludwig sorgte schon mehrfach für Kritik. Im Januar hatte sie sich gegen eine Brandmauer zur AfD gewandt. In einem Interview des Senders TV Berlin sagte sie, dies nutze nur der AfD und dem, Zitat, linken Lager. Klar, die Brandmauer mit rechts dient den Linken. Sicher. Ludwig zeigte sich zugleich offen für eine, Zitat, Mitte-Rechts-Koalition, was die CDU Brandenburg zurückwies. Sie positionierte sich zudem als eine der größten Kritikerinnen der SPD-Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Ludwig hatte gefordert, solange Plagiatsvorwürfe gegen die Juristin nicht restlos ausgeräumt seien, müsse sie ihr Amt am Lehrstuhl ruhen lassen. Inzwischen sieht die Universität Potsdam nach Plagiatsvorwürfen wiederum einen Anfangsverdacht bei der Ludwig. Die Grüne Jugend fordert den Ausschluss der CDU-Abgeordneten Saskia Ludwig aus der Unionsbundestagsfraktion. Die Union habe in ihren Reihen ein Problem beim Umgang mit Rechtsextremen, sagte der Co-Chef der Grünen Nachwuchsorganisation Jakob Blase. Der einzig richtige Schluss kann daher nur sein, für unsere Demokratie einzustehen und Saskia Ludwig aus der Fraktion zu werfen. Die Brandmauer muss stehen. Ha, das ist ja merkwürdig. Man könnte meinen, dass die Saskia Ludwig so gut verbandelt ist mit den Faschos, dass die sich eventuell mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, Mensch, kannst du uns nicht mal, ne? Immer wenn wir, kannst du nicht. Ha. Und so wird die Brandmauer zur Zugbrücke. Ich bin sehr gespannt, ich halte euch auf dem Laufenden, was mit der politischen Karriere von Saskia Ludwig aussieht. Ob die weiter in der Union sitzen wird oder auch eben nicht. Ich habe dazu schon eine Idee, aber die will ich noch nicht mit euch äußern. Was ich besprechen möchte, ist, wie die schwarz-rote Regierung das Bürgergeld kürzen will. Das Bürgergeld hat 2024 insgesamt 46,9 Milliarden Euro gekostet. Die schwarz-rote Koalition will die Ausgaben dafür senken. Wofür wird das Geld ausgegeben? Welche Vorschläge gibt es? Hier ein Überblick. Die Debatte um das Bürgergeld hat Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder erneut angestoßen. Am Sonntag sagte der CSU-Politiker im ZDF, Zitat, es muss endlich dafür gesorgt werden, dass jeder Arbeit annehmen muss, der arbeiten kann. Söder sprach sich auch dafür aus, Ukrainerinnen und Ukrainern, die bereits in Deutschland sind, kein Bürgergeld mehr zu zahlen. Kanzleramtschef Thorsten Frey hat sich offen für Söders Vorschlag gezeigt. Er sagte, Zitat, tatsächlich hat Markus Söder recht, wenn er sagt, dass wir hier Leistungen ausbringen, die es kein anderes Land der Erde tut. Das habe auch zu einer schlechten Integration in den Arbeitsmarkt als in anderen Ländern geführt, so Frey. So arbeite in Deutschland nur jeder dritte erwerbsfähige Ukrainer. Wie äußern sich andere Politiker dazu? Bundespolitiker von Union und SPD kündigten mehr Härte gegen Arbeitsverweigerer an. Der sächsische Ministerpräsident Michael, sagte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Ausgaben von 47 Milliarden Euro pro Jahr für Bürgergeldzahlungen seien zu hoch. Zitat, diese Zahl muss runter. Jeder kenne Menschen, die Geld bekämen, es aber nicht bräuchten. Holy shit. Holy fucking shit, Alter. Jeder kenne Menschen, die Geld bekämen, es aber nicht bräuchten. So der CDU-Politiker. Ich kenne auch Menschen, die Geld bekommen, es aber nicht brauchen. Das sind leider aber alles Politiker. Bürgergeldempfänger ist von denen kein. Kein einziger. Das gelte in besonderer Weise für Schutzsuchende. Der CDU-Politiker verwies darauf, dass Menschen aus der Ukraine in Deutschland seltener in Arbeit seien als zum Beispiel in Frankreich, Polen und Tschechien. Das liegt aber nicht an den Ukrainern und Ukrainerinnen, Zitat, sondern das liegt an unseren selbstgemachten Regeln, die für alle geändert werden müssen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil verwies im Deutschlandfunk darauf, dass neu ankommende Menschen aus der Ukraine künftig kein Bürgergeld mehr erhalten sollten. Über weitere einzelne Vorschläge für Einsparungen wollte er nicht öffentlich diskutieren. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche dringt auf eine schnelle Reform des Bürgergelds. Das sei in der Koalition mit der SPD verabredet, sagte die CDU-Politikerin am Rande eines Besuchs des Halbleiterkonzerns Infineon in Dresden. Zitat, es muss gelten, dass sich Arbeit mehr lohnt, als zu Hause zu bleiben. Zitat, diejenigen, die zur Arbeit gehen, müssen das Gefühl haben, sie haben am Ende mehr in der Tasche als die, die das nicht tun. Alle, die dies könnten, müssten am Arbeitsmarkt teilnehmen, Zitat, und sich einen Teil dessen, was sie zum Leben brauchen, eben auch verdienen. Ich habe nicht genug Verachtung in meinem Körper, wie ich diesen Mistgestalten von politischen Akteuren gegenüberbringen könnte, um ihnen sagen zu können, wie sehr ich hasse, was sie sagen. Es ist wirklich nicht genug da. Alles, was ich habe, fühlt sich als nicht genug an. Was für eine verachtenswerte Position in so vieler Hinsicht. Und es ist so unglaublich, wenn jemand sagt, wie die durch die fossile Energieindustrie gesponsierte Reiche, Katharina Reiche, sagt, es muss gelten, dass sich Arbeit mehr lohnt, als zu Hause zu bleiben, dann sagt sie etwas, das einfach den falschen Drive hat. Es muss sich mehr lohnen, aber das heißt nicht, dass Bürgergeldempfänger weniger bekommen sollten. Es muss einen höheren Mindestlohn geben. Man muss mehr verdienen, wenn man Vollzeit arbeitet. Das ist die Krux. Und nicht, dass Bürgergeldempfänger noch weniger haben müssen. Wir spielen hier wöchentlich, monatlich, eigentlich täglich das Spiel, wer kann am besten nach unten treten, weil die unten sind, niemand mehr vertritt. Es ist ein Albtraum. Als Bürgergeldempfänger gehörst du zu denjenigen in diesem Land, in Deutschland, gehörst du als Bürgergeldempfänger zu denjenigen, über die man sich lustig machen darf, die man erniedrigen darf, auf die man herabsehen darf, die man anspucken darf, die weniger wert sind. Bürgergeldempfänger werden seit Jahren, vorher waren es Hartz-IV-Empfänger, aber jetzt sind es Bürgergeldempfänger, seit Jahren, seit Jahrzehnten als Menschen dritter Klasse geframed. Nicht mal zweiter Klasse, sondern dritter Klasse. Und Menschen, die gerade so über die Runden kommen, lassen sich durch die politische Elite vereinnahmen und dazu instrumentalisieren, nach unten zu treten. Hier steht weiter, Zitat, diejenigen, die zur Arbeit gehen, müssen das Gefühl haben, sie haben am Ende mehr in der Tasche als die, die das nicht tun. Das ist ein wichtiger Satz. Das sagt sie, ich zitiere sie. Diejenigen, die zur Arbeit gehen, müssen das Gefühl haben. Nicht, dass sie tatsächlich mehr haben. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie am Ende mehr in der Tasche haben, als wenn sie das nicht tun. Nicht, dass das tatsächlich so ist. Man muss das Gefühl haben, dass Bürgergeldempfänger ja deutlich weniger haben. Dass die in der Scheiße leben. Und dass dein Leben dann weniger scheiße ist, weil du dich immer noch darüber aufregen kannst, dass die unter dir weniger haben. Klassische Schachtpolitik. Ich nehme das mir selber als Auftrag, darüber aufzuklären und denke, dass viele Leute in diesem, nicht nur in meinem Livestream-Formaten, sondern auch in den entsprechenden Videos verstehen, dass das einfach nur konstruiertes nach unten treten ist. Konstruiertes nach unten treten. Das löst keine Probleme. Das erhält den Status quo, damit die, denen es schlecht geht, auf Leute blicken, denen es schlechter geht und sagen, die, denen es schlechter geht, sind dafür verantwortlich, dass es mir schlecht geht. Das ist eine konstruierte, über Jahrzehnte stattfindende Problematik, die immer wieder die Wut kanalisieren soll auf die, die unter dir sind. Die Lösung dafür ist es aber nicht, nach unten zu gucken, sondern dass alle nach oben gucken und nicht während sie über oder unter einem stehen, sondern während sie nebeneinander stehen. Ob nun Bürgergeldempfänger, Geringverdiener oder der sogenannte Mittelstand. Alle sollten nach oben gucken, nicht nach unten. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban sagte dem Redaktionsnetzwerk, die von der schwarz-roten Bundesregierung geplante neue Grundsicherung könne es nur noch für jene geben, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind. Zitat, nicht für die, die nicht arbeiten wollten. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, sagt, Zitat, wer das System ausnutzt, muss mit klaren Sanktionen begegnet werden. Wie viel Geld wird für das Bürgergeld denn ausgegeben? Die Ausgaben für das Bürgergeld steigen. Im vergangenen Jahr hat der Bund rund 4 Milliarden Euro mehr als 2023 für Leistungsberechtigte ausgegeben, nämlich 46,9 Milliarden Euro. Im Mai 2025 gab es den Angaben zufolge 2,9 Millionen Bedarfsgemeinschaften und 5,3 Millionen Regelleistungsberechtigte. Von den Ausgaben entfielen demnach im Mai 1,6 Milliarden Euro auf die Regelbedarfe. Rund 1,4 Milliarden Euro würden für Kosten der Unterkunft ausgegeben. Weitere 656 Millionen Euro gingen auf Sozialversicherungsleistungen, Mehrbedarfe und weitere Zahlungsansprüche der Leistungsempfänger zurück. Warum steigen die Kosten? Mit mehr als 5,5 Millionen Menschen bleibt die Zahl der Berechtigten auf Bürgergeld und anderen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 auf einem hohen Niveau. Nach Jahren sinkender Zahlen gab es 2023 erstmals wieder mehr sogenannte Regelleistungsberechtigte. Vor allem wegen der starken Fluchtbewegung von Ukrainerinnen und Ukrainern seit dem Russlandangriff auf ihr Land. Deutschland droht das dritte Jahr ohne Wirtschaftswachstum. 2,9 Millionen Menschen sind arbeitslos. Das Entlastungsprogramm der Bundesregierung dürfte nach einer Prognose der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, Zitat, nicht vor Sommer nächsten Jahres den Arbeitsmarkt wieder mehr in Schwung bringen. 632.000 offene Stellen waren im Juni gemeldet. Nicht mal während der Pandemie war die Chance auf einen neuen Job so klein. Also, Fazit. Kurze Zusammenfassung, um das zu verstehen. Warum sind die Bürgergeldausgaben höher als das Jahr davor? Krieg in der Ukraine. Obviously. Gigantische Fluchtbewegung. Obviously. Und die Leute, die haben halt direkt einen Aufenthalt und kriegen halt Bürgergeld. Und das ist auch richtig so. Obviously. Dann gab es eine Erhöhung, die sich an die Inflation angepasst hat. Die richtig ist. Obviously. Und immer noch zu wenig. Obviously. Und jetzt hat man eine interessante Bewegung. Aufgrund der Flaute in der Wirtschaft werden immer weniger Stellen ausgeschrieben, auf die sich dann trotzdem die gleichbleibende Personenzahl bewerben soll. Also wenn wir 632.000 offene Stellen haben im Juni und realistisch gesehen 1,5 oder 1,6 Millionen Arbeitslose. Man muss sagen, 5,5 ist ja nicht die bereinigte Zahl. Da sind eine Menge Kinder und Jugendliche drin, eine Menge Aufstocker, eine Menge Leute, die überhaupt nicht arbeiten können, weil sie krank sind. Also sagen wir 1,5, 2 Millionen vielleicht. Wie sollen die denn alle Arbeit bekommen? Wie soll das funktionieren? Es wird immer Menschen geben, die arbeitslos sind im Zusammenhang eines ganz normalen funktionierenden Systems, so wie es funktionieren soll und konstruiert ist. Gucken wir mal weiter in dem Artikel, gibt es noch ein paar Informationen. Wie will die schwarz-rote Koalition die Ausgaben senken? Im Koalitionsvertrag heißt es, dass das bisherige Bürgergeldsystem zu einer, Zitat, neuen Grundsicherung für Arbeitssuchenden umgebaut werden soll. Vor einer schwarz-roten Spitzenrunde bei Friedrich Merz im Kanzleramt Anfang Juli machten Zahlen zu möglichen Einsparungen beim Bürgergeld die Runde. SPD-geführte Bundesfinanzministerium ging von 1,5 Milliarden Euro im nächsten Jahr aus, später sogar von 4,5 Milliarden. Okay, also das Bürgergeld ist also das Problem. Wir haben eine Ausgabe von 46,9 Milliarden Euro und das große Einsparungspotenzial fängt an bei 1,5 Milliarden. Mein Gott, da muss ich mich ja anschnallen bei dem Einsparpotenzial. Wow, da werde ich ja verrückt. Warum rechnet die Regierung denn mit sinkenden Kosten? Vor allem, weil ukrainische Geflüchtete mit Einreisedatum nach dem 1. April kein Bürgergeld mehr erhalten sollen, sondern laut Koalitionsvertrag Leistung nach dem Asylleistungsbewerbergesetz. Arbeitsagenturchefin Nahles rechnet dadurch mit 900 Millionen Euro Ersparnis beim Bürgergeld. Die Leistungen sind etwas geringer, die Kosten werden aber vor allem verschoben. Der Bund will dann bei Kommunen und Ländern anfallende Kosten erstatten. Geplante Verschärfung der Sanktionen gegen Bürgergeldempfänger, die sich nicht nach Vorschriften hielten, dürften nach Erwartung der Regierung hingegen nur eine zweistellige Millionensumme einsparen. Der aktuelle Haushaltsentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bass klingt allerdings nicht danach. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende ist mit einer Rekordsumme von 51,96 Milliarden Euro eingestellt. Beim Bürgergeld selbst stehen die Kosten laut Entwurf um 3,1 auf 29,6 Milliarden Euro. Mit 13 Milliarden Euro beteiligte sich der Bund an Kosten für Unterkunft und Heizung. 4,1 Milliarden Euro fließen in Eingliederung in Arbeit. Welche Schritte plant denn Arbeitsministerin Bass? Bass hat im Interview bislang vor allem über, Zitat, ausbeuterische Strukturen gesprochen. EU-Bürger würden dabei in Deutschland mit Mini-Arbeitsverträgen beschäftigt, sodass aufstockendes Bürgergeld fließt. Vor Jobcenter-Beschäftigten umriss die SPD-Chefin Anfang Juli Grundzüge ihres für nach der Sommerpause erwarteten Reformentwurfs. Ganzheitliche Betreuung und Coachings sollen demnach beibehalten werden. Aber, Zitat, auch einfache Tätigkeiten können ein Sprungbrett sein. Laut Koalitionsvertrag sollen Vermittlungen Vorrang haben. Aus Sicht der Ampelkoalition war so ein Vorrang noch verantwortlich für einen, Zitat, Drehtüreffekt vom Jobcenter zum Aushilfsjobs und zurück. wie Grünen-Fraktionschefin Britta Haselmann damals gesagt hatte. Nun soll es strenger zugehen, auch das Vermögen von Betroffenen soll früher angerechnet werden. Ganz ehrlich, was das Vermögen von Betroffenen gibt, habe ich überhaupt kein Problem. Da gibt es nämlich kein Vermögen. Leute, die im Bürgergeld hängen, werden zu 99,9% kein Vermögen haben. Das ist nicht Friedrich Merz, der mal schnell seinen Job verliert und zum Arbeitsamt geht. Wir reden hier von Leuten, die von der Hand in den Mund gelebt haben, schon mit ganz normaler Arbeitstätigkeit. Was für scheiß Vermögen. Und es ist ein bisschen absurd. Und ich muss auch ehrlich sagen, ein bisschen absurd, dass wenn es um Vermögen geht, man ja doch die Möglichkeit findet, sich das irgendwie gefügig zu machen im Zusammenhang mit dem Bürgergeld. Aber wenn es um Vermögen geht, dass im Rahmen einer Vermögensteuer bei Leuten, die ziemlich vermögend sind, angefasst werden soll, da tut man sich dann aber schwer. Aber wenn es um Vermögen geht bei Leuten, die in einer schwierigen Situation in ihrem Leben sind und die auf Unterstützung angewiesen sind, da muss man dann natürlich sagen, halt stopp. Ich finde nicht, dass das Vermögen von Bürgergeldempfängern in irgendeinem Zusammenhang überhaupt mit einbezogen werden sollte. Warum regelt man das da nicht über die Grundsteuer? Ha, niemand von diesen Menschen, kein Bürgergeldempfänger, kein Mensch in einer schwierigen, prekären Situation hat die entsprechende Lobbyvertretung, um sich politisch Gehör zu verschaffen. Und solange das so ist, werden Politiker, hinterhältige, nichtsnutzige Politiker, für die Fehler im System immer wieder die gleichen Leute beschuldigen. Es sind immer die Arbeitslosen und es sind immer die Ausländer. Wir spielen dieses Spiel seit Jahren. Ob es nun Arbeitslosengeld heißt, ob es nun Hartz IV heißt, ob es nun Bürgergeld heißt, ob es nun neue Grundsicherung heißen wird. Es sind immer die Arbeitslosen schuld und die Ausländer. Aber die werden ja auch immer wieder bestraft. Also wie können die denn weiter schuld sein? Die werden sanktioniert. Wie sollen sie schuld sein? An was sind sie denn noch schuld? Dieses Spiel wird schon so lange gespielt, dass ich verblüfft bin, dass die Leute nicht langsam raffen, dass das ja nicht der eigentliche Grund sein kann. Schuld sind nicht die Arbeitslosen, schuld sind nicht die Ausländer. Ich werde mich, und das bleibt bestehen, ne? Ich werde mich weiterhin für Leute, die im Bürgergeld sind, weiterhin Leute, die im Asylleistungsbewerberbezug sind, weiterhin einsetzen. Denn es ist wichtig, sich für diese Leute einsetzen, weil diese Leute einfach keine relevante Stimme haben. Also es ist wirklich crazy, dass auf diese Leute so eingetreten wird, Alter. Ich sehe das, dass sich auf diese Leute eingetreten wird und das geht nicht, Alter, das geht einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht, ne? Das war der letzte Artikel, den ich heute habe. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und tschüss.